Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
Ja, hallo zusammen bei Search and Talk. Ich bin's wieder, Anna Dupré. Und ich habe heute aus unserer neu ausgedachten Rubrik Seltene Erkrankungen unseren ersten Gast bei mir. Das ist Privatdozent Said Paschi. Und Said, danke, dass du dabei bist. Stell dich doch bitte einmal vor.
Ja, vielen Dank, Anna. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier im Chirurgenkreis ein bisschen was erzählen zu dürfen. Mein Name ist Said Paschi. Ich bin Neurologe, aber bin so ein bisschen in einem Randgebiet der Neurologie tätig, und zwar im Bereich der Phakomatosen.
Phakomatosen ist ja ein interessantes Gebiet. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist überhaupt eine Phakomatose oder was machst du mit den Phakomatosen?
Ja, der Begriff ist eigentlich gar nicht mehr so aktuell. Der wurde geprägt von einem Augenarzt, Jan van der Hülwe, der Flecken beschrieben hat auf der Retina, die er bestimmten Krankheiten zugeordnet hat, zum Beispiel der tuberösen Sklerose und dann später auch den Neurofibromatosen. Phakos, griechisch, heißt Fleck, also sozusagen Fleckenerkrankungen. Später wurde der Begriff übertragen auf sogenannte neurokutane Erkrankungen, also Flecken auf der Haut, und sozusagen Hauterkrankungen, die gleichermaßen auch am Nervensystem ihre Spuren hinterlassen. Und im Grunde genommen kann man sagen, es sind komplexe Erkrankungen, die mit Tumorbildung des zentralen und peripheren Nervensystems einhergehen. Und da kommen eben auch die Chirurgen ins Spiel.
Und jetzt hatten wir es ja, oder du hast ja gesagt, du bist in dem Randgebiet der Neurologie zuständig. Also Phakomatosen haben wir jetzt schon gehört, ist eher so ein bisschen oldschool der Begriff. Primär sprechen wir ja über die Neurofibromatose als seltene Erkrankung. Und dann sagst du mir jedes Mal, wenn ich das sage, seltene Erkrankung Neurofibromatose, kommt jetzt dein Einsatz?
Ja, es ist genau die, es gab dann immer wieder Umformulierungen, welche Erkrankung es eigentlich umfasst. Es gab dann mal eine Zeit lang, als die Gene entdeckt wurden und auch die Signalwege, hat man Rhazopathien zusammengefasst, aber auch da fielen wieder sozusagen andere Erkrankungen rein als unter Phakomatosen. Und moderner ist dann eigentlich sozusagen, dass man es wirklich nach jedem Gen einzeln benennt. Und wie du sagst, seltene Erkrankung, aber in Summe sind sie dann gar nicht so selten. Die NF1 zum Beispiel, Neurofibromatose Typ 1, ist mit einer Inzidenz von 1 zu 2500 ungefähr am Rand zu den häufigen Erkrankungen und ungefähr so in der Größenordnung wie die Trisomie 21.
Ja, und letztlich sagst du mir ja jedes Mal wieder, es ist nicht gar nicht so selten, bleibt aber trotzdem Rubrik seltene Erkrankung in meinen Augen. Du beschäftigst dich ja eigentlich hauptberuflich nur mit der Neurofibromatose. Und was ich ja ganz spannend finde, oder vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen allen näher bringen, was heißt das eigentlich? Also woran erkenne ich überhaupt die Neurofibromatose bei meinen Patienten und Patientinnen? Da gibt es ja so ein paar Stigmata, nennt man es ja letztlich, ne, die einem ins Auge fallen. Und worauf kann ich achten, wenn ich einen Patienten bei mir vor mir sitzen habe?
Ja, also ich glaube, was die Neurofibromatosen so besonders macht, ist, dass sie so vielfältig sind, dass sie neben der Tumorbildung auch ganz viele andere Erscheinungsformen bieten können, aber nicht müssen. Das betrifft Orthopädie mit Skelettfehlbildungen, es betrifft neuropsychologische Defizite. Und sie lassen sich tatsächlich relativ gut klinisch feststellen. Bei der NF1 zum Beispiel sieht man diese klassischen, auch namensgebenden Kaffee-Olé-Flecken, milchkaffeefarbene Flecken auf der Haut, Sommersprossenzeichnungen in Achseln und Leiste, das nennt man Freckling. Meistens kann man auch schon ohne spezielle augenärztliche Untersuchungsmethoden sogenannte Lischknötchen auf der Retina feststellen. Und es ist vielleicht an dem Punkt festzuhalten, die Neurofibromatose Typ 2, die heißt zwar sehr ähnlich, ist aber ein völlig anderes Krankheitsbild, hat andere, auch kutane Stigmata. Und das erklärt so ein bisschen die Existenz von uns speziellen NF-Urologen. Das ist so eine kleine Gemeinde in der Welt von einigen tausend Behandlern, die sich sozusagen auf diese Form der seltenen Erkrankung spezialisiert haben, weil eben auch vieles, was innerhalb der Neurofibromatose stattfindet, sich anders verhält als bei den jeweiligen sporadischen Pendants. Also Neurofibrome kommen eben ja auch sporadisch vor, die können auch mal einzeln bei einem Patienten auftreten. Aber innerhalb der NF1 ist das wie so ein eigener Orbit, wo sich alles ein bisschen anders verhält.
Und wie ist es mit Schwannomen? Die kommen einem vielleicht ja häufiger mal unter. Also gehören die zu dem Formenkreis oder gibt es die dabei auch oder ist das komplett losgelöst von dem Ganzen?
Ja, Schwannome sind mit die häufigsten sporadischen Tumoren des peripheren Nervensystems. Aber es gibt eben auch die Schwannomatose. Das ist ein breites Spektrum an Erkrankungen, in das auch die Neurofibromatose Typ 2 am Ende gehört. Schwannome kommen bei der NF1 gar nicht vor. Es gibt aber so eine, also wenn man Pathologen fragt, einen gewissen Graubereich, wo Schwannome und Neurofibrome relativ schwer zu trennen sind. Es gibt dann so Mischformen mit Hybridtumoren, spannzellreiche Neurofibrome. Aber im Grunde genommen kann man sagen, Schwannome kommen bei der Schwannomatose vor oder eben sporadisch auch nicht selten und Neurofibrome bei der Neurofibromatose Typ 1.
Also jetzt nochmal für Chirurgen und Chirurginnen zusammengefasst. Wir haben die Neurofibromatose Typ 1, wir haben die Neurofibromatose Typ 2, wir haben Schwannomatosen, die im Grunde nochmal was anderes sind, und wir haben
Ja, genau.
sporadische Neurofibrome und Schwannome. Oder?
Genau. Aber um das sozusagen ein bisschen einfacher zu machen, wurde jetzt vor 2 Jahren die Nomenklatur auch geändert. Also die Neurofibromatose Typ 2, die gibt es so gar nicht mehr. Die ist sozusagen jetzt in der Schwannomatose mit aufgegangen. Man nennt die jetzt anhand des Gendefekts die NF2-bedingte Schwannomatose. Und es gibt eben auch Schwannomatosen, die nicht durch den NF2-Gendefekt verursacht sind. Und die heißen dann zum Beispiel LZTR1-bedingte oder SMARCB1-bedingte Schwannomatose. Aber die NF2 gehört quasi in den Formenkreis der Schwannomatose mit rein. Und die NF1 ist eine völlig andere Erkrankung, auch mit einem anderen genetischen Mechanismus. Bei Schwannomen findet man im Tumormaterial immer oder sehr häufig NF2-Mutationen, auch bei sporadischen Schwannomen. Das ist quasi der Mechanismus dieser Tumorentstehung. Und deswegen ist auch die genetische Untersuchung von Tumormaterial, nicht nur von Blut, so wichtig in der Erfahrung dieser genetischen Erkrankung.
Jetzt hatte ich ja letztens erst, du hattest das ja eben gesagt, was so Merkmale sind von einer Neurofibromatose, hatte ich mich natürlich gefragt, wie erkenne ich jetzt, ob ein Patient nur Sommersprossen hat oder ob er vielleicht ein Freckling hat. Und da habe ich dich ja dann extra dazu geholt, weil der Patient Sommersprossen, glaube ich, jetzt so zusammenfassend hatte, aber auch ein Schwannom. Da können wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber vom Prinzip ist es sehr schwierig, jetzt für den Ungeübten klinisch zu unterscheiden, in meinen Augen zumindest.
Ja, es ist tatsächlich sehr spannend, als sozusagen die genetischen Ursachen dieser Erkrankungen klar waren. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war man erst ganz froh, weil man nachweisen konnte, es sind völlig unterschiedliche Erkrankungen. Aber mit besserem klinischen Verständnis war auch klar, es gibt in der Tat auch phänomenologische Überschneidungspunkte. Zum Beispiel kommen bei der LZTR1-bedingten Schwannomatose ähnliche Kaffiolé-Flecken und Freckling-Phänomene wie bei der NF1 vor. Und das macht es wieder sehr verwirrend. Freckling ist eigentlich relativ klar zu erkennen, weil Sommersprossen an Stellen auftreten, wo sie eigentlich nicht auftreten, nämlich Achselhöhle, Leiste, unter den Brüsten bei Frauen, also quasi in den nicht sonnenbeschienenen Arealen. Aber tatsächlich gibt es auch ein großes Feld an Mosaikbildungen, also wenn nicht alle Körperzellen betroffen sind von einem Gendefekt. Und dann kommt es in der Tat vor, dass man quasi forschend über einzelne Hautarealen sitzt und guckt, ob das jetzt irgendwie Ephiliden, also einzelne sommersprossenartige Veränderungen sind und versucht dann klinisch zumindest sich einen Reim drauf zu machen, ob das jetzt eher in eine syndromale Ecke passt oder ob man, wenn man einen Tumor sonst nur hat, ob das einfach ein sporadischer Tumor ist. Die Faustregel ist, bei jungen Menschen ist das Vorkommen von Schwannomen oder Neurofibromen schon mal ungewöhnlich, aber schließt nicht einen sporadischen Tumor aus. Wenn aber irgendwas anderes hinzukommt, sollte man eben schon genauer gucken.
Jetzt fragt sich vielleicht schon der ein oder andere, jetzt sabbeln die in einem chirurgischen Podcast über eine neurologische genetische Erkrankung relativ komplex, also so komplex, dass du dich ja im Grunde nur damit beschäftigst, Tag ein, Tag aus. Vielleicht musst du uns mal verraten, wann kommen Chirurgen ins Spiel bei deinen Patienten?
Also ich würde sagen, von Sekunde null an, in dem sich eben diese Tumoren bilden und die Penetranz der Erkrankung ist 100%. Das heißt, wenn dieser Gendefekt vorliegt, dann hat man irgendwo auch Tumoren. Die sind natürlich nicht immer sozusagen, oder müssen nicht immer operiert werden. Aber gerade die auf der Haut befindlichen Neurofibrome bei der NF1, die sind eben zumindest auch kosmetisch störend und können aber auch darüber hinaus Probleme verursachen, sich entzünden, zu Juckreiz führen. Und das sind dann zumindest kleinere chirurgische Eingriffe. Und es gibt größere Tumoren bei der NF1, die sogenannten Plexiformneurofibrome, die auch praktisch überall vorkommen können. Und das sind Tumoren, also ohne jetzt ein Chirurg zu sein, kann ich zumindest sagen, unterscheiden die sich sehr von vielen anderen Tumorentitäten. Die werden häufig auch chirurgisch sehr unterschätzt. Die haben so ein myxoides Grundstroma, lassen sich schlecht abgrenzen, wachsen auch infiltrativ, obwohl sie primär erstmal benigne sind. Und das macht sich chirurgisch zu einer großen Herausforderung, gerade weil sie auch gutartig sind und man eben nicht sehr radikale Schritte anwenden kann, ohne vielleicht auch Schaden für den Patienten zu erreichen. Und diese Tumoren, also diese Plexiformneurofibrome, die können aber eben auch entarten und können zu sehr, sehr bösartigen, malignen peripheren Nervenscheidentumoren werden. Und das ist eine der großen Herausforderungen in der Betreuung dieser Patienten, die Patienten, die ein gewisses Risiko haben, herauszufiltern und möglichst rechtzeitig chirurgische Maßnahmen anzuwenden, weil diese Tumoren, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt Besonderheiten innerhalb dieser Erkrankungsgruppe, sehr, sehr schlecht, viel schlechter als sporadische Tumoren auf Chemotherapie und Bestrahlung ansprechen. Und in der Hinsicht sind Chirurgen sozusagen das absolute Ass im Ärmel in der Behandlung dieser Tumorentitäten.
Das sind sie ja sowieso bei jeder Erkrankung, das Ass im Ärmel. Aber letztlich, um das nochmal aufzugreifen, die malignen peripheren Nervenscheidentumoren sind ja Sarkome. Das ist vielleicht nicht jedem unbedingt klar. Und was das Interessante ja bei der Neurofibromatose ist, ist, dass es ja im Grunde auch Formen zu geben scheint. Ich weiß nicht, ob jeder Patient einfach diese Tumorentstehungs, ja, Kaskade durchmacht oder ob wir das vielleicht auch noch gar nicht so genau wissen, wo ja so eine Zwischenform ist in der Entstehung. Das habe ich ehrlicherweise auch erst jetzt bei unserer ja, gemeinschaftlichen Zusammenarbeit so kennengelernt in dem Ausmaß, ein sogenanntes ANLUP. Das kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, was das jetzt
Genau,
schon wieder sein soll.
die ANLUPs, also ANNUBP, sind atypische Neurofibrome, also atypische neurofibromatöse Läsionen mit unklarem biologischem Potenzial, so nennt man sie klangvoll. Und es sind quasi, soweit man das aktuell sagen kann, fakultative prämaligne Läsionen, die noch nicht maligne sind, nicht zu Metastasen führen, aber eben einige Atypien aufweisen, die zu einer Malignisierung führen können. Es wurde jetzt auch festgelegt in den neu formulierten europäischen Leitlinien, die wir mittlerweile haben, dass diese atypischen Neurofibrome eine klare Indikation sind für eine chirurgische Resektion, aber eben nicht unter den Kautelen eines Sarkoms, also nicht unter zum Beispiel Compartmentresektion, sondern marginale Resektion dieser Läsionen. Aber es ist eben, also man muss sich vorstellen, diese NF-Patienten haben eben nicht nur einen Tumor. Man hat sozusagen oft nicht nur einen Fokus und muss über einen Tumor entscheiden, sondern bei der NF1 besteht das größte kumulative Tumorvolumen im menschlichen Körper, statistisch gesehen. Das heißt, man spricht oft von sehr vielen Läsionen, die man im Verlauf kontrollieren muss und alle hinsichtlich ihrer Dignität einschätzen muss. Nicht alle sind zum Beispiel einer Biopsie zugänglich. Das heißt, man braucht für Patienten mit einem gewissen Risiko immer so ein gestaffeltes chirurgisches Vorgehen oder so einen Plan, wie man dieses Risiko einschätzt und was man diesen Patienten sinnvollerweise anbieten kann.
Ja, das ist, glaube ich, ja auch der wichtigste Punkt und damit beschäftigst du dich ja auch viel, ist ja die Surveillance letztlich dieser Patienten. Das heißt im Grunde eine, ja, wie so eine Vorsorgeuntersuchung oder eine ja, zumindest Kontrolle von allen Tumorläsionen, die diese Patienten haben, um eben rechtzeitig suspekte Läsionen zu erkennen und dann behandeln zu können, ist ja wahrscheinlich das A und O von der ganzen Therapie. Ja, mittels Ganzkörper-MRT und PET-CTs werden ja häufig auch dadurch geführt, was ja eine relativ aufwendige Untersuchungskaskade ist für die Patienten.
Ja, und aufwendig auch, weil vieles eben nicht wirklich etabliert ist. Zum Beispiel diese Ganzkörper-MRTs, die sind keine reguläre Kassenleistung. Das muss man immer beantragen bei der Krankenkasse. Das ist mühsam. Oft wird auch nicht verstanden, was so der Hintergrund dahinter ist, weil man bei anderen Tumorentitäten steht häufig eine Läsion im Vordergrund. Man weiß immer ganz genau, mit welcher Methode man diese Tumoren erfasst. Dieses Ganzkörper-MRT ist etwas, was quasi außerhalb dieser spezialisierten Zirkel eben wenig Anwendung findet. Und die Herausforderung ist aber, diesen Patienten immer vor Augen zu haben, welche Läsionen jetzt so das höchste Risiko haben. Man kann bei den allerwenigsten kann man eine komplette Tumorresektion oder Tumorfreiheit anstreben. Das sind ganz wenige Patienten, die quasi sehr umschriebene Tumoren haben und sonst nichts. Viele haben eben auch kleinere Läsionen, die im Verlauf wachsen können und entarten können. Und es gibt eben Subgruppen dieser Patienten, und das haben wir eben nicht gut verstanden, die sehr ausgeprägt und auch sehr früh schon in sehr jungem Lebensalter zu diesen Malignisierungen neigen. Es gibt einige Risikomarker, die wir kennen, aber vieles ist eben auch noch unbekannt.
Ich glaube, was dabei auch wichtig ist oder aus einer rein chirurgischen Perspektive ja wichtig ist, und da kommt man dann wieder in den Punkt der Früherkennung, ist, dass diese Tumoren gehen ja definitionsgemäß von Nerven aus. Und in der chirurgischen Therapie möchte man natürlich einen Funktionserhalt, das möchte der Neurologe natürlich auch und der Patient sowieso. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die Läsionen eben erkennt, bevor sie ein Sarkom werden und maligne entarten, weil man dann letztlich häufig Nerven nicht mehr erhalten kann und man im Grunde vorher, wenn es noch das ANOP ist, also das atypische Neurofibrom oder auch vorher ein Neurofibrom, darf man die eben noch nervenerhaltend operieren. Das ist ja im Grunde so der Hauptpunkt aus einer rein chirurgischen Sicht und aus einer funktionserhaltenden Sicht, dass man eben vorher erkennt, habe ich einen Tumor, der sich in Richtung Malignitisierung bewegt oder nicht.
Genau, und es sind halt eben manchmal schon sehr große Tumoren. Also wir sprechen ja nicht von kleinsten Läsionen, die auffallen, so wie man sich das in der klassischen Krebsvorsorge eben vorstellt, sondern oft schon große präexistente Tumoren, diese plexiformen Neurofibrome, wo dann manchmal eben auch selbst Biopsien mit histologischer Sicherung nicht die Aussagekraft haben wie bei kleineren Läsionen, weil möglicherweise dann Areale punktiert wurden oder biopsiert wurden, die nicht von dieser Malignisierung betroffen sind. Gleiches gilt auch fürs PET. Das PET ist eine sehr wertvolle Methode, aber sagt uns auch nicht ganz konkret, ob es am Ende maligne oder noch gutartig ist, sondern hilft uns vielleicht, Hotspots für die Biopsie zu identifizieren. Und das sind natürlich alles Informationen, die am Ende dann sozusagen in einem interdisziplinären Team, so handhaben wir das ja in Hamburg, in unserem NF-Board, wo wir versuchen, gemeinsam die Köpfe zusammenzustecken und einen Plan zu erarbeiten. Und da spielt ja zum einen eine Rolle, was du gerade gesagt hast, Anna, wie gut ist etwas chirurgisch erreichbar und unter welchen Rahmenbedingungen. Also wenn dann klar ist, eine Operation führt zum Verlust eines Nerven oder hat ein hohes Risiko, dann muss man sich eben schon sehr sicher sein, es handelt sich um eine problematische, maligne Läsion. Und nicht nur um, in Anführungsstrichen, ein plexiformes Neurofibrom, was man sehr viel zurückhaltender angehen würde.
Was wir ja noch gar nicht besprochen haben, aber auch chirurgisch durchaus interessant ist, ist ja eine weitere Tumorart, die mit der Neurofibromatose assoziiert ist. Das sind ja die GIST-Tumoren letztlich. Das ist ja, glaube ich, weitaus seltener als diese Entstehung Neurofibrom-Sarkom. Aber GIST-Tumoren sind ja durchaus auch bei den Patienten zu finden.
Ja, wir haben eine relativ hohe Inzidenz im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung bei der NF1. Auch da wieder mit biologischen Besonderheiten. Das gilt, wie vorhin gesagt, für fast jede Subentität, sind häufig KIT-negativ, das heißt, nicht einer medikamentösen Behandlung zugänglich, sind häufiger auch weniger symptomatisch, also fallen nicht durch sehr dramatische Beschwerden auf, manchmal eben durch die Beschwerden, Blut im Stuhl. Und wenn sie auffallen und zu Problemen führen, eben ist alleinig wieder die chirurgische Therapie im Vordergrund.
Gibt es noch weitere Tumorarten, die mit der Neurofibromatose assoziiert sind?
Also jetzt sprechen wir von der NF1 überwiegend und da kommen mit relativer Häufigkeit auch Pheochromozytome vor. Auch die wiederum relativ oligosymptomatisch im Vergleich zu ihren sporadischen Gegenstücken. Deswegen empfehlen wir bei den NF1-Patienten auch regelmäßige Blutdruckkontrollen. Es kommen eine ganze Reihe von Tumoren des zentralen Nervensystems vor. Und was besonders besorgniserregend ist und in den letzten Jahren sehr an Wahrnehmung gewonnen hat, ist sozusagen die Inzidenz von assoziierten Krebsformen, wie zum Beispiel Brustkrebs bei Frauen, das Risiko ist bei NF1-betroffenen Frauen im Alter zwischen 30 und 50 ungefähr fünffach erhöht, in einzelnen Altersgruppen bis zu 14-fach erhöht. Und aktuelle Studien legen auch nahe, dass Outcome bei Brustkrebs schlechter ist und es häufig zu meta- und synchronen kontralateralen Brustkrebsverläufen kommt. Und auch das wieder sozusagen eine biologische Besonderheit innerhalb der NF1. Sehr besorgniserregend sind grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse, die nahelegen, dass möglicherweise eine Behandlung mit Tamoxifen nicht die gleiche Wirksamkeit hat wie bei sporadischem Brustkrebs und eher auf Östrogenblocker zurückgegriffen werden sollte. Aber da fehlen eben noch größere Studien, um das ganz klar zu untermauern.
Und jetzt oder ich mache jetzt Werbung für dich letztlich. Kannst du auch für dich selber machen. Du bist ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es stimmt, aber eins der größten Neurofibromatose-Zentren letztlich. Ich weiß nicht, ob du die größte bist in Deutschland, glaube ich fast. Und siehst ja sehr, sehr viele Neurofibromatose-Patienten und Patientinnen und auch Kinder, ne, in deiner Sprechstunde. Darfst du gerne auch was zu sagen? Du musst nicht
Ja,
so
es ist
zurückhaltend und
so
schüchtern
ein
sein.
historisch gewachsenes Konzept. Also die Ambulanz hat Professor Mautner schon 1991 gegründet und es ist eben ein besonderer Bereich, wo viele Disziplinen quasi zusammenlaufen. Man ist quasi so eine Art Hausmeister für die Erkrankung. Man sieht eben auch Kinder, auch wenn ich kein Pädiater bin. Man screent auch nach Wirbelsäulendeformitäten, nach Lernschwierigkeiten und stellt so einen individuellen Behandlungsplan auf. Nach Zahlen sind wir wahrscheinlich sogar weltweit das größte Zentrum. Ich sehe ungefähr 1500 Patienten pro Jahr und eben auch nur NF-Patienten, also NF1 und Schwannomatose. Ja, wir versuchen sozusagen aus einer Hand in Hamburg sozusagen möglichst alles abzudecken. Das schaffen wir gut. Mittlerweile haben wir eben mit dem NF-Board auch so eine Referenzebene geschaffen, wo wir von außerhalb auch zum Beispiel MRT-Bilder zugeschickt bekommen können und dann gemeinsam eben Stellung zu nehmen und Empfehlungen abgeben. Ich glaube, es ist auch wichtig, an der Stelle hervorzuheben, dass allein durch die viele Beschäftigung, die wir in Hamburg mit diesen Erkrankungsbildern haben, sich viel Expertise in unterschiedlichen Fachbereichen angesammelt hat. Das gilt für die Augenärzte, das gilt für die Pathologen und Neuropathologen, für die Chirurgen und nicht nur für die Sarkomchirurgen, sondern eben auch für die anderen chirurgischen Disziplinen, plastische Chirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Und das ist etwas, was für die Patienten schon einen hohen Stellenwert hat, weil eben vieles so anders ist im Rahmen dieser Erkrankung. Aber es ist etwas, was auch strukturell schwer umzusetzen ist, weil die Rahmenbedingungen für seltene Erkrankungen halt immer noch so ein bisschen ja, auf den kreativen Erfindergeist der Behandler zurückgeht. Vieles ist strukturell eben nicht festgelegt im Versorgungssystem, wie zum Beispiel mit den Ganzkörper-MRTs, aber auch allein die Abrechnung der Patienten ist nicht immer sozusagen klar geregelt. Läuft es jetzt über die Hochschulambulanz, läuft es über andere Entitäten. Bislang ist es läuft es im Rahmen einer persönlichen Ermächtigung überwiegend. Wir haben jetzt auch eine Tagesklinik für die besonders schweren Fälle, wo wir interdisziplinär arbeiten können. Aber es ist sozusagen wirklich von Tag zu Tag mühsam mit den Ressourcen, die man hat, diese Pat oder diesen Patienten ein Versorgungskonzept anzubieten.
Was ich ja, und das erzähle ich jetzt auch nur noch mal abschließend, sehr beeindruckend finde, ist, und das passt in die gleiche Richtung, dass dein Lehrer und Mentor, Professor Mautner, ja auch das Bundesverdienstkreuz trägt. in Bezug auf seine Arbeit, ne, mit der Neurofibromatose beziehungsweise Etablierung der Neurofibromatose-Gesellschaft. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Ja, genau, das ist richtig. Und er hatte mal gesagt, die NF ist das Stiefkind der Medizin. Sie führen ein Leben im Schatten. Und das stimmt, auch wenn man sich anguckt, wie viel sich mittlerweile verändert hat und gebessert hat, ist es trotzdem immer noch erschreckend, wie viele strukturell sehr, sehr grenzwertig und prekär ist. Wenn jemand das Thema interessiert, dann würde ich sehr empfehlen, zum Beispiel den Film The Elephant Man von David Lynch anzugucken. Da geht es um das Leben von Joseph Merrick, der nach dem, was wir aktuell wissen, gar nicht wirklich NF hatte, aber man hat angenommen, er hat NF, er hat das Proteus-Syndrom gehabt wahrscheinlich.
Was ist jetzt das Proteus-Syndrom? Also ich weiß, kenne es nicht.
Ja, das führt eben auch zu so Elephantiasis, die man eigentlich der NF häufig zuschreibt, also zu sozusagen tumoröser Wucherung von Gesicht und Extremitäten. Und es ist aber halt wirklich so, dass diese Patienten früher quasi als Ausgestoßene oder als Laune der Natur wahrgenommen wurden und auch so behandelt und stigmatisiert wurden. Und das hat sich natürlich in großen Teilen gebessert, aber nicht so sehr, wie wir uns das eigentlich wünschen. Also in vielen Fällen führt das immer noch zu sehr starker Ausgrenzung der Patienten. Und nicht nur im gesellschaftlichen Bereich, sondern manchmal auch im medizinischen. Dann hat man zum Beispiel Patienten, ich habe kürzlich eine Patientin gehabt mit einem großen Neurofibrom im Bereich der Vulva und der Gynäkologe hat gesagt, mit Neurofibrom hat er nichts am Hut, er kann das nicht angucken. Und dann fällt das immer sozusagen auf einen kleinen Zirkel von NF-Behandlern zusammen. Und deswegen sind wir natürlich auch immer sehr interessiert dran, unseren Zirkel zu vergrößern und mehr Experten aus vielen Fachbereichen für dieses Feld zu erschließen.
Ja, also wir haben jetzt schon wieder sehr lange gesprochen über das Thema, sind eigentlich auch schon wieder über die Zeit gegangen. Deswegen ist das, glaube ich, ein schönes Schlusswort gewesen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Zeit.
Vielen Dank, Anna.
Ich hoffe, euch hat es auch interessiert und hat euch Spaß gemacht und auch das Thema der seltenen Erkrankung macht euch Spaß und können wir auch aufgreifen, wenn ihr noch Fragen habt zu der Neurofibromatose oder auch der Behandlung derselben, könnt ihr euch sicher bei mir oder bei Said auch melden, wenn ihr Interesse habt. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Da sage ich Tschüss aus Hamburg. Tschüss.
Auch von mir. Tschüss.
Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.